Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin, liebe Hafenschnack-Freunde, euer Hubi ist am Apparat und ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich bin heute an einem Ort, den ich seit 30 Jahren von außen kenne, weil es direkt in der Nachbarschaft von den Landungsbrücken ist, und zwar im Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, so heißt es korrekt, richtig? Und mein Gast ist Professor Dr. Jürgen May. Moin, mein Lieber.
Moin, Hubi.
Wir duzen uns, weil wir gesagt haben, am Hafen duzt man sich sowieso, und du hast gesagt, hier im Haus duzen sich auch alle, also bleiben wir dabei, sehen wir uns gleich ein bisschen näher, freut mich.
Genau.
lieber Jürgen, das altehrwürdige Bernhard-Nocht-Institut. Erklär uns mal ein bisschen, was ist das eigentlich? Also, wir kennen es alle vom Namen. Wie würdest du in kurzen Sätzen vielleicht erstmal beschreiben, was ist das Haus?
Ja, das Bernhard-Nocht-Institut wurde eigentlich vor 125 Jahren gegründet. Deswegen feiern wir heute in diesem Jahr Großgeburtstag. Mhm. Der Grund für die Gründung war, dass es hier eine Choleraepidemie gab, kurz vor 1900. Und zu der Zeit gab es wenig akademisches Leben, es gab keine Universität. Und die, die den Hafen betrieben haben, haben ja geglaubt, das ist so ein bisschen esoterischer Kram. Mhm. Und dann kam die Choleraepidemie und der Hafen musste geschlossen werden. Es gab viele Todesfälle. Und dann hat man verstanden, hier muss etwas passieren, und dann wurde Bernhard Nocht geholt. Das ist ein Schüler gewesen von Robert Koch, war zu der Zeit in Wilhelmshaven und als Militärarzt, und er wurde hierher geholt, um das Medizinalwesen in Hamburg aufzubauen, und da letztendlich wurde dann 1900 das Institut gegründet.
Mhm. Also von einer Pandemie ausgehend und vom Hamburger Hafen ausgehend, weil die Viren übers Meer mit den Schiffen rübergekommen sind.
Genau, oder? In dem Fall die Bakterien.
Die Bakterien, Entschuldigung.
Ja. Aber das war früher die Eintrittspforte für Infektionskrankheiten. Und insofern sind alle damals gegründeten Institute für Tropenmedizin in Europa immer auch in den Hafengegenden gelegen gewesen. Ja. Und das Bernhard-Nocht-Institut zwischen Reeperbahn und Hafen ist natürlich gut aufgestellt für die Haupteintrittspforten für Infektionskrankheiten.
Ja. Jetzt, glaube ich, haben wir alle ein bisschen, um es kurz anzureißen, im Hinterkopf, was Bakterien oder Viren, was so passieren kann. Wir haben gerade eine Pandemie hinter uns. Wie waren die letzten 5 Jahre bei euch hier im Haus? Was hat ihr für eine Rolle gespielt in Zeiten Corona? Weil wir haben ja im Fernsehen überall den Virologen kennengelernt, auch im Hause hier, Frau Addo kennen wir zum Beispiel. Also wir hatten ja plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Sachen, mit denen ihr tagtäglich zu tun habt.
Ja, als es losging, Ende 2019, Anfang 2020, da sind wir natürlich gefragt worden, was passiert da in China? Das ist immer so, dass wir als erstes gefragt werden, wenn es um exotische, ferne Epidemien geht, wie ist die Gefahr für Deutschland, wie ist die Gefahr für Europa, und haben da auch Auskunft gegeben. Als es dann 2020 ernster wurde, bin ich auch als Epidemiologe gefragt worden, was ist eigentlich die R-Zahl, die wir dann alle kennengelernt haben,
genau,
und was bedeutet das, und wie schätzen wir das ein, was eigentlich die WHO so sagt.
Ja.
Und das haben wir dann auch getan, haben Auskunft gegeben, und dann ging es natürlich darum, früh auch einen Test für Coronaviren zu entwickeln, und da sind wir auch immer vorne dran, weil das ein Haupttätigkeitsgebiet bei uns ist. Wir sind ein nationales Referenzzentrum für Viren und Bakterien, die aus den Tropen kommen, und da haben wir dann eine PCR gemacht, relativ früh, und hier die Bevölkerung damit auch der Diagnostik versorgt. Und dann hat sich das ja immer weiterentwickelt, und Christian Drosten hat ja auch hier am Bernhard-Nocht-Institut gearbeitet, der war ja involviert in die erste Corona-Epidemie und ist dann nach Bonn gegangen und dann nach Berlin, und der ist natürlich der Corona-Experte, und wir haben hier dann keine weitere Corona-Expertise aufgebaut, weil das eigentlich keine Tropenerkrankung ist.
Ah, okay, richtig, ja. Das heißt, ihr werdet immer gefragt, wenn auf der Welt irgendwo was auftaucht, ein Virus auftaucht, der neu ist vielleicht auch, da seid ihr sofort mit im Gespräch, da ist man so vernetzt weltweit, und ist Hamburg, welche Position hat Hamburg da international?
Es gibt ja ständig kleine und große Ausbrüche auf der Welt, Ebola-Ausbrüche im zentralen Afrika, wir sind ja auch WHO CC, das heißt Kollaborationszentrum für diese sogenannten hämorrhagischen Fieberviren. Das sind die, für die man ein Sicherheitslabor braucht, der Stufe 4, wo man so mit diesen, das kennt man vielleicht, mit diesen Astronautenanzügen und hinter einer Schleuse arbeiten muss. Da sind wir Referenzlabor auch. Also Ebola, Marburg-Viren-Ausbrüche, aber auch Pest und auch Cholera-Ausbrüche gibt es ja immer wieder, auch in Afrika. Und Viren, die die meisten Menschen gar nicht kennen, überall auf der Welt. Und da werden wir immer als Experten befragt.
Wie aufregend ist es dann für dich, sowas, also wenn du sagst, das ist in Afrika regelmäßig oder in anderen Ländern, wo ist der Reiz des Neuen vielleicht, will ich mal sagen? Also ist man entspannter? Also ich würde jetzt sagen, oh Gott, da ist ein Ausbruch von Ebola, wird mich jetzt schon nervös machen. Ist bei dir wahrscheinlich nicht der Fall, weil es anscheinend regelmäßiger stattfindet auf der Welt. Also ist
ja, man kann sich ja gegen die meisten dieser Erkrankungen schützen, wenn man weiß, wie es geht. Sich entweder impfen lassen oder, wenn es keine Impfung gibt, sich anderweitig schützen. Ich selbst bin im Ausland eigentlich niemals krank geworden, obwohl ich ja häufig in Afrika bin. Mehrmals im Jahr und in anderen Teilen der Welt. Also die Gefahr und gerade für uns sind nicht so groß. Wir beschäftigen uns ja vor allen Dingen auch mit armutsbedingten Erkrankungen. Und diese Virusinfektionen, Ebola, Marburg, die betreffen ja vor allen Dingen die Länder. Die Ausbruchsgefahr hier ist überschaubar groß. Aber in den Ländern passiert das immer wieder und diese Länder leiden ja auch unter Infektionskrankheiten, die gar keine Ausbrüche sind, sondern die permanent vorkommen. Malaria zum Beispiel und Tuberkulose und HIV und viele andere Erkrankungen. Mit denen beschäftigen wir uns ja auch. Also Epidemien ist ein Teil. Das beschäftigt natürlich die Politik und die Öffentlichkeit besonders, weil das vielleicht auch zu uns kommen kann. Aber wir beschäftigen uns auch eben mit diesen sogenannten vernachlässigten und armutsbedingten Erkrankungen.
Epidemie, Pandemie. Unterschied?
Ja, Epidemien gibt es ständig in den Ländern. Das wird immer von der WHO aufgeführt und da werden wir auch dann dazu befragt, wie ist das Pandemierisiko für diese Epidemien. Also Epidemien sind lokal und zeitlich beschränkt, können auch große Ausmaße annehmen, können auch mehrere 10.000 Menschen betroffen sein. Aber Pandemie bedeutet, dass praktisch alle Länder mehr oder weniger betroffen sein können oder betroffen sind, wie damals die Cholera. Nicht alle Länder sind betroffen gewesen, aber doch ein großer Teil der Länder weltweit.
Das heißt also, vor 125 Jahren müssen wir indirekt dankbar sein, dass diese Cholera-Pandemie dafür gesorgt hat, dass wir das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg haben, dass wir da so mitspielen weltweit.
Ich meine, klingt blöd, aber ich bin natürlich so dankbar, weil ich einen der spannendsten und besten Jobs habe, die man haben kann, auch als Mediziner. Finde ich, ist Infektionsmedizin und gerade Tropenmedizin das Spannendste, was ich mir vorstellen kann. Und wir können natürlich dankbar sein, weil wir hier auch eine Institution haben, die sich mit diesen Themen sehr gut auskennt und die dazu auch befragt werden kann. Und wir sind ja auch nicht nur in der Diagnostik hier aktiv, sondern wir sind auch in den Ländern aktiv, bauen Labore dort auf, dass die Länder auch selbst in der Lage sind, frühzeitig einzugreifen, was am Ende auch uns wieder nützt, weil dann die Gefahr, dass eine Epidemie zur Pandemie wird, auch dann kleiner wird.
Wie viele Personen sind hier beschäftigt? Wie
groß also im Moment sind es etwas mehr als 400 Personen. Davon sind so 200 Wissenschaftler und die anderen 200 sind dann unterstützendes Personal. Wir haben ja Techniker hier an Bord und wir haben Administration, Verwaltung und viele andere, die die Tätigkeit der Wissenschaftler auch mit unterstützen. Und insgesamt sind wir hier ein großes, fantastisches Team, was wirklich so eine Familie ist. Und man muss dazu sagen, dass wir auch bezüglich der Mitarbeiterzahl sehr gewachsen sind in den letzten 5 Jahren um 50%. Das heißt, wir platzen hier auch inzwischen aus allen Nähten.
Dabei ist das Gebäude ja sehr groß und gewachsen über die Jahre. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, der Ursprungsbau, den es noch gibt, dann wurde dazu gebaut und ganz an der Spitze, wie nennt ihr das Gebäude nochmal? Das ist der Hochsicherheitstrakt,
oder? Genau, das ist der Ergänzungsbau, in dem ist auch der Hochsicherheitstrakt und ein Insektarium. Also wir gucken ja auch nach mückenübertragenen Infektionen. Da können wir gucken, ob zum Beispiel Mücken, die es in Deutschland gibt, auch Viren aus den Tropen übertragen können. Wir müssen trotzdem zusätzliche Mietflächen anbieten auf der gegenüberliegenden Straßenseite von 1300 Quadratmetern, weil wir hier sonst nicht alle Mitarbeiter vernünftig unterkriegen können.
Ach, Wahnsinn. Na ja, dann zum Glück, dass die Umgebung noch was hergibt. Ne?
Ja, so ungefähr. Das stimmt.
Ja. Das Gebäude selber nochmal, ich finde es schon faszinierend. Hochsicherheitstrakt, ich muss darauf eingehen, was passiert da genau, wer darf da rein? Also da, es gibt ja auch Führung, ihr macht ja auch Vorträge. Ich glaube, das ist ein Trakt, den darf ja wahrscheinlich keiner groß betreten, außer die Menschen, die da wirklich Zugang haben. So stelle ich mir das vor, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Also in den direkten Laborbereich dürfen nur Personen, die speziell ausgebildet sind, hinein. Und es gibt wahnsinnig viele Sicherheitsstufen. Da gibt es Schleusen, da gibt es nochmal um das Labor herum Eingang. Da kann man auch als Besucher rein unter bestimmten Umständen. Das ist noch nicht der innere Laborbereich. Aber es gibt so viele Sicherheitsstufen, dass ja auch keine Gefahr droht für irgendjemanden. Auch innerhalb des Labors ist es nicht so, dass da überall jetzt Viren rumfliegen, sondern da gibt es viele, viele Stufen und deswegen muss sich da auch keiner Sorgen machen.
Gut, muss man auch tatsächlich dazu sagen, ist ganz wichtig, sonst würde man so ein Gebäude nicht mitten in der Stadt haben dürfen. Ja, also da gehe ich ganz stark von
aus. Aber rein dürfen dann nur Personen, die tatsächlich dafür ausgebildet sind.
Genau.
Ich zum Beispiel nicht.
Wirklich nicht?
Nee, Leiter des Instituts muss ich dann einen speziellen Kurs machen, aber ich arbeite auch experimentell nicht in diesem Bereich, insofern muss das auch nicht sein.
Okay, hätte ich jetzt aber angenommen, gut zu wissen. So. Genau, was auch noch zum Gebäudekomplex dazugehört, was ihr aber nicht mehr habt, und das habe ich auch jetzt erst nachgelesen, ich hätte gedacht, ihr hättet auch noch Krankenzimmer oder Betten für Menschen, die jetzt wirklich irgendwas in sich tragen. Da gibt es nur noch die Notaufnahme, und wenn wirklich jemand die länger liegt mit irgendeinem Virus, Malaria, was auch immer, das ist gar nicht mehr im Haus.
Genau, es gibt eine Ambulanz. Mhm. Da kommen also Reiserückkehrer und Personen, die auf Reisen gehen wollen, die geimpft werden wollen und die Empfehlungen bekommen wollen, die kommen zu uns, und das ist eine Ambulanz, die zusammen mit dem UKE betrieben wird. Und wenn sich herausstellt, dass jemand nach einer Reise tatsächlich so krank ist, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss, dann kommt er auf die sogenannte Bernhard-Nocht-Klinik innerhalb des UKEs. Und die ist am Ende kleiner, weil wir weniger Patienten haben als früher, als vor 15 Jahren, als es hier noch drei Stationen gab.
Ja. Und du hattest auch kurz erwähnt, was ein Thema ist, was mich selber immer beschäftigt hat, das Thema HIV in den 80ern muss ja ein ganz großes gewesen sein.
Absolut, das ist die Zeit, wo ich hier den ersten Kontakt zum Tropeninstitut hatte, da war ich noch Medizinstudent. In den späten 80er Jahren war HIV noch relativ neu. Man wusste nicht ganz genau, wo das eigentlich herkommt und wie das so ist bei den Infektionen, wo man nicht genau weiß, wo die herkommen. Da ist das Bernhard-Nocht-Institut erster Ansprechpartner.
Ja.
Und da lagen hier sehr viele Patienten mit HIV. Man konnte das noch nicht so gut behandeln, wie man das heute kann. Viele sind da auch gestorben. Das war eine ziemlich schicksalhafte Zeit, weil natürlich auch das Pflegepersonal über diese langen Liegedauern auch sehr starken guten Kontakt zu diesen Patienten hatte, und das war immer eine dramatische Situation. Und es gab eine Station, die voll war mit diesen Patienten, und erst später war dann klar, das ist eine Virusinfektion, und dann sind diese Patienten auch immer mehr in den Ambulanzen der Kliniken und anderen Krankenhäuser aufgenommen worden.
Und ist heute ja wesentlich entspannter, weil es Medikamente gibt dafür.
So, genau. Ne?
Ja, da merkt man nur schon mal, dass wir tatsächlich auch in unserem Leben schon so Phasen durchgemacht haben. Ich merke das gerade, wenn wir drüber reden. So. Welche Begegnungen oder Forschung hat denn deine Karriere besonders geprägt? Oder gibt es Erlebnisse, du sagst, du bist öfter in Afrika, das trifft einen doch auch persönlich bestimmt, das eine oder andere, was man da erlebt.
Ja, natürlich. Eigentlich fast immer, wenn man nach Afrika fährt. Einmal ist es so eine Reset-Taste, man sieht, wie die Welt auch aussehen kann. Und wenn man überlegt, wie viel hier auch geklagt wird über unsere Lebensumstände, dann sieht man, wenn man nach Afrika fährt, wie Menschen sehr würdig und mit ihrem sehr viel einfacheren Leben umgehen können und wie sie eine ganz andere Einstellung zu ihren Lebensumständen haben. Das bringt einen auch nochmal wieder auf den Boden der Realität zurück, wenn man die ganze Welt betrachtet. Wir sind doch hier in einer sehr, sehr privilegierten Situation. Und dann bin ich natürlich häufig in Krankenhäusern dort auch, und wir machen ja viele medizinische Studien, epidemiologische Studien, wo es um Malaria und teilweise auch sehr schwere Erkrankungen geht, wo auch sehr kleine Kinder betroffen sind. Und das bewegt einen doch immer wieder.
Dann ist es doch toll, dass es überhaupt die Möglichkeiten gibt, dass geforscht wird und dass es Ergebnisse gibt. Ich glaube, auch hier im Hause in der Geschichte gab es ja durchaus auch Durchbrüche an Medikamenten, an Hilfsmitteln, die der Menschheit sehr helfen.
Ja, hier wurden im Institut viele Erreger auch erstmals beschrieben. Mhm. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Medikamente entwickeln kann, dass man weiß, warum gibt es diese Infektionskrankheit. Und da wurden dann die Erreger beschrieben. Zum Beispiel das Ebola-Virus wurde hier auch erstmals im Elektronenmikroskop gesehen. Auch das Marburg-Virus das erste Mal. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde von Giemsa eine Färbung für Malaria-Parasiten entwickelt, die heute noch immer die Referenz Diagnostik für Malaria-Parasiten im Mikroskop ist. Also hier wurde über die 125 Jahre sehr viel Basisarbeit geleistet, die dann auch vieles andere ermöglicht hat.
Wie viele ähnliche Institute auf der Welt gibt es ungefähr? Gibt es ein Netzwerk? Kennst du die anderen Leiter alle so?
Ja, die meisten.
Naive Frage wahrscheinlich so.
Also es gibt
eine Anzahl oder ist es?
Also ich habe jetzt keine Zahl, die ich sofort nennen kann, aber in Europa gibt es zum Beispiel Tropeninstitute in Basel, in Marseille, in Antwerpen, in Liverpool und in London. Das sind die großen. Mhm. Sagen wir mal ein Dutzend Institutionen, die wirklich sehr spezialisiert sind auf diese Art von Erkrankungen, gibt es vielleicht.
Was unser einem vielleicht auch nicht so bewusst ist. Ich merke nur gerade so, wie dankbar man sein kann, dass es diese Institute gibt, weil es ist ja eine Rückendeckung für uns Menschen.
Ja. Aber es
da
gibt
wird
nur einen,
geforscht und da wird etwas getan, damit wir gefühlt auch was dagegen tun können, wenn was auftaucht.
Ja, das stimmt. Und am Ende ist es natürlich ein Dutzend für eine Bevölkerung von 500 Millionen auch nicht so wahnsinnig viel.
Ja.
Aber es sind natürlich sehr spezialisierte Erkrankungen, die auch nicht jeder Arzt so kennt. Und deswegen ist es gut, dass es so einige Institutionen gibt, die sich darauf konzentrieren.
Super.
Und wir sind das einzige Tropeninstitut weltweit, was so ein breites Spektrum von so einem Hochsicherheitslabor bis hin zur Implementationsforschung bietet, wo wir gucken, wie kann man eigentlich funktionierende Interventionen, also Impfstoffe und Medikamente wirklich gut an die Menschen bringen. Und wir haben ja während Corona gesehen, dass man mit einer sehr guten Impfung nicht unbedingt die Menschen erreicht. Man muss auch das kommunizieren und muss überzeugen, wir wollen ja nicht überreden, sondern muss überzeugen, dass das das Richtige ist, auch so ein Medikament oder so einen Impfstoff zu nehmen. Und diese Breite, die gibt es sonst so nirgendwo auf der Welt.
Dann verstehe ich auch die Faszination für deinen Beruf, weil du brennst dafür, das merkt man ja im Gespräch schon. Zum Abschluss, das ist nur fast am Ende, möchte ich nochmal auf das Jubiläum kommen, 125 Jahre, im Oktober gefeiert. Wie wird gefeiert?
Ja, der 1. Oktober ist tatsächlich das Geburtsdatum und da haben wir einen Senatsempfang im Rathaus mit an die 600 Gästen.
Mhm.
In dieser Woche haben wir den großen europäischen Kongress für Tropenmedizin mit etwa 1500 Besuchern im Kongresszentrum, wo wir uns mit all diesen Fragen, die um die Tropenmedizin liegen, beschäftigen. Und wir haben ja neue Herausforderungen, Klimaveränderungen, die auch dazu führen, dass Tropenerkrankungen sich ausbreiten, sogar nach Deutschland. Und all diese neuen Themen, wie geht man mit künstlicher Intelligenz in der Tropenmedizin um und sowas, damit beschäftigen wir uns in dieser Woche. Und dann haben wir noch ein Konzert in der Elbphilharmonie am Mittwoch und wir haben am Donnerstag, den 2. Oktober, dann hier nochmal einen extra Festakt, wo wir Ehemalige einladen und wo wir hier nochmal auch im großen Rahmen feiern werden.
Hört sich gut an. Also toi toi toi, herzlichen Glückwunsch schon mal auf diesem Weg.
Danke.
Feiert schön, es muss gefeiert werden, es ist eine dringende Maßnahme,
das Ding,
was ihr macht.
Nicht vergessen, ja.
Und ich würde sagen, weiter viel Erfolg und viel Spaß bei der Arbeit. Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen und werde das Institut von außen jetzt ganz anders betrachten als bisher, wenn ich vorbeifahre. Und vielen Dank fürs Gespräch, es war ganz toll.
Ja,
Dankeschön.
Hat mich gefreut.
Ahoi.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.